Ja, das Thema heute lautet, wenn die Wahl anders ausgeht als erhofft. Ja, was ist, wenn die Wahl anders ausgeht als erhofft? Das ist schon eine gute Frage. Warum? Weil es stehen in unserem Land Wahlen an und wir merken, dass unser Land politisch irgendwie in der Krise steckt. So, das ist irgendwie das, was uns zumindest in den Medien gespiegelt wird. Und meine Frau und ich, wir haben uns ausgetauscht, wen wir wählen würden. Und keine Angst, wird nicht politisch in diesem Sinne heute die Predigt, aber das will ich doch einleitend einfach mal sagen. Nun, wir haben uns ausgetauscht, wen wir wählen würden. Und ich habe gemerkt, dass ich irgendwie so zwei unterschiedliche Herzen habe, die habe ich wahrscheinlich wortwörtlich laut der Bibel. Und zwar die eine, die irgendwie am liebsten das wählen möchte, wo ich denke, dass die können Wirtschaft ganz gut, wo ich einfach merke, wo ich aus einer gewissen Selbstliebe oder so einem gewissen Selbsterhalt am liebsten einfach die wählen würde, bei der meine Firma noch 50 Jahre überlebt und so. Aber auf der anderen Seite merke ich, dass ich eigentlich eher diejenigen wählen will, die irgendwie an einem biblischen Weltbild orientiert sind. Also ich merke, die eine Seite von mir möchte irgendwie das wählen, was für mein kleines Leben finanziell irgendwie das Beste ist, wo ich so irgendwo von den äußerlichen Umständen den gemütlichsten Weg habe. Und auf der anderen Seite spüre ich so eine moralische Verpflichtung gegenüber Gottes Geboten, tatsächlich. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich möchte nicht politisch werden, sondern ich möchte uns folgende Frage stellen. Was ist, wenn die Wahl anders ausgeht, als du es dir wünschst? Was ist, wenn die Wahl anders ausgeht, als ich es mir wünsche? Was ist, wenn eine Regierung an die Macht kommt, die aus deiner Sicht, und das sage ich jetzt ganz bewusst, über Politik kann man streiten, was ist, wenn genau die an die Macht kommt, die aus deiner Sicht alles falsch macht? Was ist dann? Was ist, wenn die an die Macht kommen, die aus deiner Sicht nicht vertrauenswürdig sind? Die dich vielleicht in der Vergangenheit enttäuscht haben? Was ist, wenn genau die an die Macht kommen? Und es ist eine gute Frage, wie wir damit umgehen. Es ist eine gute Frage, wie wir als Christen einer Politik gegenüberstehen, die vielleicht aus unserer Sicht unsere Wirtschaft zerstört oder eine Wirtschaftspolitik macht, die uns nicht gefällt. Und wir fragen uns, was ist, wenn genau die rankommen, die ich mir nicht gewünscht habe? Was ist, wenn genau die gewählt werden, die komplett gegen deine Ansichten sind? Wie sollen wir uns verhalten? Wie sollen wir genau über diese Politik reden? Wie soll die Welt um uns herum uns als Christen in Bezug auf Politik wahrnehmen? Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen, mit denen wir spätestens in einem Monat oder so dann konfrontiert sind. Wie soll die Welt uns wahrnehmen mit unserer Meinung über die Politik, die gewählt wird? Und das ist etwas, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und wir sind im ersten Petrusbrief unterwegs. Und Petrus, er schreibt an Christen, denen es im politischen Kontext nicht gut ging. Er schreibt an Christen, die in einem System lebten, in dem Christen einfach nur, weil sie einen König im Himmel haben und allein diesem König folgten, durch dem König oder dem Kaiser, der auf dieser Welt regierte, verfolgt wurden. Das ist so ein bisschen der politische Kontext, in dem die Christen im ersten Petrusbrief stehen. Sie leben in einem politischen und gesellschaftlichen Kontext, in dem, so steht es in unserem heutigen Text, die Christen als Übeltäter beschimpft wurden, ja? Wegen ihren biblischen Werten. Das heißt, sie lebten in einem System, das komplett gegen die Christenheit war, gegen biblische Wahrheiten und letztendlich gegen Jesus Christus selber. In diesem politischen Kontext bewegen wir uns heute bei unserem Bibeltextabschnitt. Bevor wir zu unserem Abschnitt kommen, gehen wir in 1. Petrus 2, Vers 8. Das ist der Text, den wir das letzte Mal aus Petrus gehört haben. Das heißt, die Christen leben in einem System, politisch aber runtergebrochen, bis in die kleinsten, privatsten, sogar bis in die Ehen. Sie leben in einem System, wo alles gegen die Christenheit ist, wo biblische Wahrheiten und Jesus Christus verworfen werden. Und in 1. Petrus 2, Vers 8 dort wird schon beschrieben, und sie weigerten sich, dem Wort zu glauben, und sie nahmen Anstoß. Das heißt, dass diese ganze Umgebung, dieses ganze System, in dem diese Christen lebten, sich stießen an biblischer Wahrheit. Sie haben Anstoß genommen. Das ist so, wie wenn wir uns heutzutage gerade machen würden und wir würden etwas gegen Abtreibung sagen oder gegen Sexualmoral und wir würden das Ganze biblisch begründen, dann würden wir merken, wie viele sich weigern, diesem Wort zu glauben und sich daran stoßen. Ja? Das ist doch genau das, was wir erfahren würden. 1. Petrus 2, Vers 8, und sie weigerten sich, das zu glauben, und sie stießen sich daran. Wir merken also, die Empfänger, an die Petrus hier schreibt, sie leben irgendwie in einer Spannung, in der es nicht so einfach ist, das persönliche Glaubensleben unter politischem Druck, der von Kaiser Nero ausgeht, zu leben. Und Petrus schreibt diesen Christen. Und Petrus schreibt diesen Christen nicht, stürzt Kaiser Nero. Und Petrus schreibt diesen Christen nicht, stürzt Kaiser Nero, sondern Petrus schreibt diesen Christen, Kapitel 2, Vers 17, ehrt diesen König, der eure Geschwister in Rom lebendig angezündet hat und ihnen Tierfelle aufgenäht hat und sie gegen andere Tiere kämpfen lassen hat. Ehrt diesen König, der in dem ganzen System, Kapitel 2, Vers 8, sich stößt an biblischer Wahrheit. Und das bringt uns in eine Spannung, in der wir uns fragen, wie kann man Kaiser Nero ehren? Der vermutlich Rom angezündet hat, der dadurch Menschen das Zuhause genommen hat, wahrscheinlich den Ärmsten, aus selbstherrlichen Gründen, um sich einen Rom aufzubauen, wie er es sich gewünscht hat, der absolut selbstherrlich regiert. Und wir fragen uns, wie kann man diesen Menschen ehren, richtig? Hätten sie sich nicht lieber auflehnen sollen, die Christen? Und wir fragen uns, warum? Warum so jemanden ehren? Wenn wir gleich den gesamten Abschnitt ab Vers 11 lesen, werden wir eine Antwort bekommen auf das Warum. Warum? Denn es soll ein Mittel sein, um Menschen für Christus zu gewinnen. Tatsächlich. Wir lesen 1. Petrus 2, 11 bis 17. 1. Petrus 2, 11 bis 17. Und ich lese wegen dem Kontext, dem inhaltlichen Kontext ab Vers 9. 1. Petrus 2, ab Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb, genau deswegen, aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Wenn wir gleich in Vers 11 schauen und wir vergleichen Vers 11 mit den Versen 9 und 10, dann merken wir einen Kontrast und auch eine gewisse Spannung, in der wir als Christen leben. Vers 9 und Vers 10 redet so stark davon, dass wir als Christen königliche Priester sind, dass wir Gottes Volk sind, dass wir das Volk des höchsten Königs sind, seine Unterkönige, von ihm zu Königen gemacht, von ihm zu Priestern, von ihm sein Volk. Das ist so, was uns Vers 9 und Vers 10 sagt. Wir gehören zum allerhöchsten König, zum wahren König und sind selber ein königliches Priestertum. Und man denkt, wenn man irgendwie das Volk des höchsten Königs ist, dazu noch zu Unterkönigen gemacht ist, dann sollte unser Leben als Christen doch irgendwie im praktischen Leben davon gekennzeichnet sein, dass wir hier in der Regierung sitzen, richtig? Nun, wir haben das im Dezember in der Predigt gehört, dass diese Zeit noch kommen wird, dass wir regieren werden, dass Jesus auf diese Welt kommt, das Böse besiegt, wir mit ihm regieren werden. Aber jetzt gerade sehen wir diese Spannung, Verse 9 und 10, ein königliches Volk gegenüber was? Vers 11 und Vers 11, der uns gleichzeitig sagt, wir, obwohl wir Könige sind, jetzt in dieser aktuellen Zeit, jetzt gerade, Vers 11, einfach nur Gäste und Fremdlinge sind. Leute, die im Grunde kein Bürgerrecht haben. Und das ist eine Spannung. Wie können wir auf der einen Seite das Volk des Höchsten sein, zum obersten König zu gehören und gleichzeitig wie Staatenlose, wie Leute, die kein Bürgerrecht, die keine Rechte haben, verfolgt werden von Kaiser Nero und wir leben in dieser Spannung. So wie es in einem Lied gut gesagt wird, wir sind nicht Bürger dieser Erde, unsere Heimat ist nicht hier. Wie Nomaden ziehen wir weiter, unsere Heimat ist bei dir. Und das ist, wie Petrus diesen Abschnitt einleitet. Er leitet nicht wie folgt ein. Weil ihr Gottes Volk seid, weil ihr zu dem obersten König gehört, stürzt den Kaiser und richtet Gottes Königreich auf. Gott wird mit euren Schwertern sein, wie damals bei Petrus, als er jemanden das Ohr abschlug. Das schreibt Petrus nicht. Er schreibt nicht, ihr seid Gottes Volk, ihr gehört zum König und jetzt stürzt die Regierung. Schreibt er nicht. Ja, ihr seid Gottes Volk. Aber ihr seid in dieser Welt für diesen Moment, für diesen aktuellen Zeitabschnitt in gewissem Sinne staatenlos und ohne Rechte. Nun, zum Glück haben wir hier in Deutschland Rechte und zum Glück haben wir beispielsweise Arbeitsgesetze, auf die wir uns stützen können, dass wir nicht ausgebeutet werden und so weiter. Das macht unser Leben um einiges leichter im alltäglichen Leben. Das sind auch Dinge, auf die man sich irgendwie berufen kann. Paulus hat sich selber oft auch hier auf den Kaiser oder auf den König berufen, wenn es um Gottes Sache ging. Aber was wir hier im Großen und Ganzen sehen müssen, im Großen und Ganzen, ist, dass wir auf dieser Erde folgende Identität haben. Gottes Volk, aber Gäste und Fremdlinge. Wie schreibt Petrus weiter? Also die Identität ist geklärt, Gottes Volk, Könige, Priester, aber gleichzeitig in dieser Welt wie Staatenlose ohne Rechte. Vers 11 und Vers 12, zwei Punkte. Erstens, was sollen wir tun? Nun, sehr starkes Wort, Krieg mit uns selbst führen. Das Erste, was Petrus schreibt, ist, führe Krieg gegen deine fleischlichen Begierden, die in dir streiten, die irgendwie hochkommen. Also streite erstmal mit dir selber. Und dann Vers 12, was so diese gesamte Stoßrichtung für die nächsten zwei Kapitel angibt, wo es um Strukturen geht, in die Gott uns eingefügt hat. Und dann Vers 12 nach außen hin. Also erst kämpfe mit dir selber gegen deine Lüste und dann Vers 12 nach außen hin zu den Heiden, die uns als Christen als Übeltäter verleumden, die uns unterstellen, die ihnen unterstellen, dass ihre biblischen Prinzipien nicht tolerant wären, die den Christen damals unterstellt haben, dass ihre biblischen Prinzipien radikal wären. Diese Menschen, die den Christen, die Christen zu Übeltätern macht, die ihnen vorwirft, sie folgen einem anderen König und deswegen könnten sie gefährlich für Kaiser Nero werden. Diesen Menschen gegenüber sollten die Christen damals, wie sein Vers 12, sie sollen sich dadurch ausmachen, dass sie in dieser Ordnung einen guten Wandel führen und in dieser Ordnung glänzen durch gute Werke. So, das schreibt Petrus. Glänzt durch gute Werke. Damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verschreien, an den Werken merken, dass das nicht stimmt. Da, wo Christen mit Schmutz und falschen Unterstellungen beworfen werden, Vers 12, sollen wir durch unser praktisches Leben leuchten und Zeugnis sein. Das ist eigentlich die Anwendung, die Petrus bringt. Was ist, wenn die Wahl anders ausgeht, als er hofft? Was ist, wenn die Luft dünner wird? Was ist, wenn biblische Prinzipien immer schwerer zu leben sind oder wir uns immer schwieriger auf die Seite biblischer Prinzipien öffentlich stellen können? Wenn wir dann als Übeltäter, als Radikale oder als nicht tolerante Menschen abgestempelt werden, was sollen wir tun? Durch gute Werke glänzen um ihn, so steht es meine ich im Vers 16 oder nee, Vers 15, um diese Menschen zum Schweigen zu bringen. Und das Wort meint wohl so einen Maulkorb aufzusetzen, dass sie keine Anklage mehr haben. Nun, warum den König ehren? Warum die Politik ehren? Warum gute Werke tun in einem System, das vielleicht gegen Christen steht? Das Ganze hat das Ziel, dass die Menschen gewonnen werden. Das sehen wir in Vers 12. Dort wird es Menschen geben, die unsere Verkündigung hören. Unser Auftrag, Vers 9 nochmal kurz, unser Auftrag, wir sind ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Mit welchem Zweck? Damit wir in dieser Welt die Tugenden Gottes verkündigen. Das ist unser Auftrag, warum wir Gottes Volk sind. Das stammt aus Vers 9. Und Vers 12 sagt, es wird Menschen geben, die diese Verkündigung hören. Sie werden sie nicht ertragen. Sie werden anfangen, mit Schmutz auf uns zu werfen. Und genau dann, Vers 12, ruft Petrus uns auf, durch einen guten Wandel, durch gute Werke zu leuchten. Und es wird ein paar Menschen geben, die eines Tages einmal mit Dreck auf dich geworfen haben und gleichzeitig gesehen haben, dass du eigentlich gute Dinge tust und später zum Glauben kommen. Vers 12 am Schluss, damit sie durch diese guten Werke, die sie an dir gesehen haben, einmal Gott preisen werden am Tag der Untersuchung. Das ist der Zweck, dass einmal Menschen zum Glauben kommen, wenn Gott sie heimsucht, wenn Gott ihnen begegnet. Und sie aufgrund deiner guten Werke in einem System, das gegen dich stand, dafür Gott einmal loben werden. Dafür Gott einmal anbeten werden. Wenn Gott kommt, um zum Heil zu rufen, das meint diese Heimsuchung, oder zum Gericht. Wir können das sehen, wenn wir in Lukas 19, Vers 44 gehen, da wird dieselbe Wort benutzt, dieses am Tag der Untersuchung oder am Tag der Heimsuchung, das in 1. Petrus 2, Vers 12 genannt wird. Lukas 19, 44. Da ist diese Stelle, wo Jesus Christus über Jerusalem weint. In Lukas 19, Vers 44, ich lese einfach den Abschnitt. Lukas 19, Vers 44, aber ich lese ab Vers 41. Und als er näher kam und die Stadt sah, Jesus sieht Jerusalem und er weint über diese Stadt. Und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängt werden. Also bis hierhin sagt Jesus Christus, es wird eine Zeit kommen, und das ist wohl 70 nach Christus passiert, wo die Römer und so weiter Jerusalem platt gemacht haben, ja? Aber warum ist das passiert? Warum kam dieses Gericht über diese Stadt? Vers 44, und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir und in dir kein Stein auf dem anderen lassen. Warum? Weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Das heißt, Jesus Christus hat Jerusalem, hat die Juden heimgesucht, und was haben sie getan? Sie haben ihn verworfen. So dass Jesus kam, um sie zu retten, haben sie verworfen, diese Heimsuchung. Und Petrus schreibt in 1. Petrus Kapitel 2, dass aufgrund dessen, wie wir in einem System, das gegen christliche Werte steht, wie wir dort leben, das Ziel haben wird, Vers 12, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag dieser Heimsuchung oder Untersuchung. An diesem Tag, wenn manch einer zum Glauben kommt, aufgrund deiner guten Werke, wie du unter Druck reagiert hast. Und das ist dieser Zweck, wie Petrus diese ganzen Abschnitte jetzt einleitet mit der Unterordnung, auch zum Arbeitgeber, Frauen bei Männern, wenn ein Ehepartner ungläubig ist und so weiter. Also diese ganzen Facetten, die Petrus hier anspricht. Das heißt, wie wir uns in einem schwierigen weltlichen System verhalten, während wir Christus verkündigen, Kapitel 2, Vers 9, es hat Auswirkungen auf die Errettung von Menschen und letztendlich auf den Lobpreis Gottes. Das ist das Ziel. Auf den Lobpreis Gottes. Es hat Auswirkungen auf den Lobpreis Gottes, wie wir auf den Dreck, der auf uns geworfen wird, auf die Anklagen, die auf uns geworfen werden, reagieren. Und zwar bestenfalls mit guten Wirken erwerken. Es wird sich auswirken auf die Anbetung Gottes, Kapitel 2, Vers 12. Wie gesagt, bis hierhin thematische Einleitung, nicht meine Einleitung, ich komme langsam sogar schon zum Schluss. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir, aber thematische Einleitung in diesem gesamten Abschnitt. Und die erste kommt jetzt ab Vers 13. Und achtet auf die Wörter. Also wir haben das jetzt verstanden. Gute Werke mit dem Ziel, dass Leute zum Glauben kommen. Und jetzt schreibt er, ordnet euch, das ist das nächste Wort, deshalb. Warum ordnen wir uns in einem System unter? Deshalb. Damit Leute durch unseren Wandel in diesem System sich nicht an uns stoßen, weil wir Rebellen sind, sondern sich höchstens stoßen an unserer biblischen Wahrheit.
ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, nicht um des Kaisers willen, um des Herrn willen. Also weshalb sollen wir uns aller menschlichen Ordnung unterwerfen? Damit die Menschen um uns herum, die genau diese politischen Prinzipien vertreten, an unseren Werken sehen, dass wir nicht von dieser Welt sind, dass wir mit göttlicher Liebe lieben. Ordnet euch genau deshalb in diesem System unter, damit wir ein gutes Zeugnis vorleben können, damit unsere Verkündigung bestätigt wird und manche einmal Gott loben werden. Das ist eine gute Frage, was bedeutet Unterordnung? Und Unterordnung ist wohl ein militärischer Ausdruck und er bedeutet wörtlich, sich unter der Leitung eines Kommandanten in Formation aufstellen. Also Unterordnung bedeutet erst einmal, sich unter der Leitung eines Kommandanten oder eines Kaisers in Formation aufstellen. Ich zitiere, um dem zu entsprechen, sollen Christen allen Gesetzen gehorsam sein und alle Autoritäten respektieren. Es sei denn, sie werden zu etwas aufgefordert, was Gott verbietet, oder sie sollen etwas unterlassen, was nach seinem Willen ist. Also auch in diesem Kontext, unter Kaiser Nero, wir müssen uns das auch einfach mal wirklich verbildlichen. Unterordnen in diesem Kontext meint, dass man sich grundsätzlich in die Struktur, die der Kaiser vorgibt, einfügt und nach den Regeln lebt, die der Staat, der Kaiser 2 Vers 14 und die Statthalter und die Ministerpräsidenten vorgeben. Das meint in diesem Kontext erst einmal, ordnet euch deshalb aller Ordnung unter. Mit dem Zweck, dass die Welt an uns und unseren guten Werken erkennt, dass wir zu Gott gehören. Das ist ja dasselbe hier ab Kapitel 3, wo es um die Weisungen der Frauen geht, die 3 Vers 1, ist genau das gleiche Prinzip. Das sind Frauen, die sich ihren ungläubigen Männern unterordnen und das alles hat Grenzen, darauf gehen wir gleich noch kurz ein. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, mit welchem Zweck, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, genau dasselbe, was wir in Kapitel 2 gesehen haben, sie weigerten sich und nahmen Anstoß. Und hier sind Männer, die weigern sich, diesem Wort zu glauben. Das heißt, sie haben einmal das Wort gehört von der Frau, sie weigern sich und dann soll die Frau sich mit einem ruhigen Geist unterordnen, damit durch den Wandel der Frau der Mann gewonnen wird. Und das ist genau das gleiche Prinzip, warum wir uns in unserem Staatssystem unterordnen sollen, dass wenn die Leute, denen wir das Evangelium sagen, oder auch biblische Meinungen zu kritischen Themen in unserer Gesellschaft, damit sie dann durch unseren ruhigen, guten Wandel gewonnen werden. Das ist die Logik dahinter. Nun, die Logik ist auch, dass Gott einfach Struktur gibt, weil Anarchie und so weiter schwierig ist. Also es ist schon gut, dass es Ordnung gibt, es ist aber ein anderes Thema. Hier geht es einfach darum, in schwierigen Situationen, warum diese Eingliederung in das System? Damit durch Wandel Menschen gewonnen werden, die sich an dem Wort stoßen. Tatsächlich sollen wir nicht auffallen als Rebellen gegen den Staat. Es sei denn, er verlangt von mir Sünde. Nicht, dass wir sagen, so wie es in Vers 16 steht, und es widerspricht dieser Unterordnung, Vers 16, nicht, dass wir wie in Vers 16 steht sagen, ich bin doch frei, ich gehöre doch zum allerhöchsten König. Wenn ich frei bin, dann benutze ich diese Freiheit, dass ich mich nirgendwo unterordnen muss und benutze es als Deckmantel der Bosheit, also um einfach sozusagen meine eigenen Gesetze zu leben. So, das darf nicht sein. Wir können nicht sagen, wir sind so als Fremdlinge hier in dieser Welt, dann brauchen wir uns auch an nichts mehr halten. Ich bin Bürger des Himmels, dann brauche ich mich nicht an die Gesetze dieses Staates halten, sondern wir sollen sogar, Vers 17, Kaiser Nero in der damaligen Situation, oder such dir heute die Partei aus, die du am wenigsten respektierst, füg die in Vers 17 ein. Ehre die Partei, wie auch immer. Das ist erstmal ein Brett. Ich habe die Predigt vorbereitet und dann gestern hat mich ein Freund angerufen, den habe ich schon oft in der Gebetsstunde erwähnt. Und da hat er angefangen, mit mir über die Politik zu lästern. Und dann habe ich erstmal, jetzt muss ich dem erstmal, also wie schaffe ich es jetzt? Und ich gehe darauf gleich noch kurz ein. Wir dürfen ja eine Meinung haben und sie auch präsentieren. Aber unterm Strich soll von mir rauskommen, der Ungläubige soll unterm Strich merken, ich ehre die Autorität. Und das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig. Wie kann ich meine Meinung gegenüber den Ungläubigen, das ist ja dieser Grundstoßgedanke, über Politik kommunizieren und gleichzeitig Politik ehren? Selbst wenn ich sie nicht richtig finde, fanden die Christen mit Kaiser Nero sicherlich auch nicht. Natürlich, ich habe es zitiert, Unterordnung geht nur so weit, wie sie konform ist mit Gottes Maßstäben. Also wenn der Staat nun kommt und er verbietet mir zu predigen, was muss ich machen? Ich schätze weiter predigen, richtig? Vielleicht müssen wir den YouTube-Kanal abschalten, damit man uns nicht auf die Schliche kommt oder so, aber so, weiter predigen. Was ist, wenn der Staat wegen Überbevölkerung rein theoretisch kommen würde und er sagt, jedes Kind, das über das dritte Kind hinausgeht, muss abgetrieben werden? Wenn du dich dem nicht unterordnest, verlierst du deinen Job, deine Steuernummer oder was auch immer. Was müssen wir machen? Natürlich müssen wir uns widersetzen. Aber, und das ist jetzt eine Frage, worauf ich im Detail, wenn man das so fein filetiert, keine Antwort habe. Aber auf Grundlage dieses Textes kann man weiterdenken. Also ganz klar, verbietet mir der Staat zu predigen, habe ich weiter zu predigen. Sagt er, ich soll Abtreibung vornehmen, habe ich das nicht zu tun. Aber darf ich als Rebell aufstehen, wenn die Politik meiner Meinung nach die Wirtschaft zerstört? Das ist eine gute Frage. Als Rebell aufstehen. Ich sage nicht, dass wir keine Meinung haben dürfen. Ich meine nicht, dass man nicht seine Meinung sagen darf, sondern ich meine, dass ich meine Meinung als Christ im Allgemeinen so sage, dass die Ungläubigen mich als jemanden wahrnehmen, der, Vers 17, den König ehrt. Ich meine nicht, dass man nicht seine Meinung sagen darf, sondern ich meine, dass ich meine Meinung als Christ im Allgemeinen so sage, dass die Ungläubigen, mit denen ich mich in der Kaffeeküche unterhalte, merken, ich ehre den König. Ich habe eine grundsätzliche, ehrfürchtige Haltung vor den Staatsmännern, die Gott eingesetzt hat, oder Staatsfrauen. Und ich möchte dich fragen, wie redest du über Politik? Wie redest du über die Politiker? Mit welcher Herzenshaltung? Ganz wichtig, ich meine nicht, dass wir das Böse nicht böse nennen sollten. Das sollten wir. Und dass wir durchaus eine Stimme haben sollten, die ganz klar sagt, was moralisch, biblisch falsch ist Ich glaube sehr wohl, dass wir unsere Stimme erheben sollten. Ich glaube sehr wohl, dass man als persönliches Training vielleicht mal am Marsch des Lebens teilnehmen sollte, um gegen Abtreibung aufzustehen und es zu genießen, angespuckt zu werden von denen, die dich Übeltäter nennen. Wie kannst du dich in die Freiheit der Frau einmischen? Ja, in dem Moment bist du ein Übeltäter in der Welt des Systems. Also ich meine nicht, dass wir das Böse nicht böse nennen sollten und dass wir durchaus in biblisch-moralischen Dingen unsere Stimme erheben sollten, für Rechte einstehen von Menschen, die sich nicht wehren können. Und ich meine vielmehr, wie ist der Unterton, wie du über Politiker redest, über den König, aber auch Vers 14 über die Statthalter, wie redest du über die Opposition, wie redest du über Ministerpräsidenten und Bürgermeister? Ist es so, dass du Vers 17 erfüllst? Ehrst du den König? Auch wenn er ist wie Kaiser Nero? Das gehört mit zu unserem Zeugnis in dieser Welt. Dass wir auch bei verkehrter Politik, und die Empfänger haben es selber erfahren, in einer Unterordnung leben und den König ehren. Dass wir unter diesem Druck Gutes tun, die Menschen um uns herum, die davon nichts verstehen, die verblendet sind von ihrer Ideologie oder ihrer Weltsicht, die nicht an der Bibel oder auf der Bibel gründet, dass diese unwissenden Menschen, so steht es in Vers 15, die keine Ahnung haben, damit sie durch unser Gutes tun zum Schweigen gebracht werden, dass sie einfach keine Argumente mehr haben, dass sie da, wo sie uns als Übeltäter mit Dreck bewerfen, am Ende durch unseren guten Wandel sehen oder merken, dass sie keine Argumente mehr haben. Und steht sogar Vers 15, das ist der Wille Gottes. Das ist sein Wille, wie das funktionieren soll. Der Wille Gottes ist also, dass durch gutes Tun Folgendes passiert, ihre Unwissenheit durchgestrichen wird. So hat sich Gott es ausgedacht. Das ist so, so ist es Gottes Wille. Wir als Fremdlinge in dieser Welt sollten nicht als Rebellen aufstehen bei Themen, die von allgemeiner Natur sind. Ich sage bewusst das Wort Rebellen. Ich sage nicht, dass wir nicht eine Meinung haben dürfen. Und wir dürfen die auch kommunizieren. Wir als Fremdlinge in dieser Welt, wir sollten nicht als Rebellen aufstehen bei Themen, die von allgemeiner Natur sind. Aber wenn es um biblische Wahrheiten geht, ganz wichtig, dann sollten wir beginnen, mutig aufzustehen und die Wahrheit gegen allen Widerstand zu sagen. Und kennst du es nicht, dass wir es genau umgedreht tun? Dass wir bei den allgemeinen Themen dieser Zeit aufstehen und unsere Stimme erheben? Dass wir in der Kaffeepause, in der Arbeit, die sind, die zu den allgemeinen Themen sehr starke Meinungen vertreten, in Social Media und was auch immer, aber dass wir bei den biblischen Themen, die politisch kritisch gesehen werden, bei denen Gott uns gebietet zu reden, dass wir dann Gott nicht mehr gehorchen und uns nicht mehr trauen zu reden und aus Menschenfurcht unseren Mund halten. Und ich sage das in einer Schärfe zu mir, aber auch zu uns. Ich glaube, wir verdrehen die Dinge. Wer kämpft in der Öffentlichkeit gegen Abtreibung so stark, wie er gegen wirtschaftlichen Verfall kämpft? Ich bin am Schluss und ich stelle uns folgende Frage. Was ist, wenn die Wahl anders ausgeht, als erwünscht? Der Text sagt es uns klar. Wir sind Gäste und Fremdlinge. Der Text sagt es uns klar, wir warten auf einen König und so auf den Herrn Jesus Christus, der uns einmal zeigen wird, wie gute Weltpolitik funktioniert. Und ich glaube, wir können in einer gewissen Entspanntheit auf diesen einen König warten. Ja? Was ist, wenn die Wahl anders ausgeht als erwünscht? Lasst uns in einem politischen System, wir wissen nicht, was passiert in den nächsten Wochen und Monaten, aber lasst uns in einem politischen System, das vielleicht weiter und weiter stärker gegen Christus ist, gegen seine biblischen Prinzipien, lasst uns leuchten durch gute Taten. Das sagt uns der Text. Was ist, wenn die Wahl anders ausgeht als erwünscht? Lasst uns aufstehen und unsere Meinung sagen bei politischen Entscheidungen, die gegen Gottes Gebote sind. Was ist, wenn die Wahl anders ausgeht als erwünscht? Lasst uns nicht ausbrechen aus dieser Ordnung, sondern lasst uns bekannt sein, auf der einen Seite als jemand, der ein klares biblisches Weltbild kommuniziert und predigt, also auf der einen Seite stark ist, wenn es um die Bibel geht, aber man ihm gleichzeitig anmerkt, selbst wenn man nicht einverstanden mit der Politik ist, dass wir den König, den Präsidenten, den Kanzler, die Ministerpräsidenten ehren. Und das ist eine Spannung. Ehren und Wahrheit verkündigen. Amen.